Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Smalltalk, dem ersten Smalltalk 2019. Damit ein frohes neues Jahr dir, lieber Daniel.
Ja, danke schön, Patrick. Danke. Es ist ja tatsächlich schon heute Sonntag, der 27.01. Es hat etwas gedauert, bis wir dazu kommen, es aufzuzeichnen. Es hat aber auch einen Grund, das werden wir gleich weiter erklären, warum das so ist. Aber ja, hast du denn das neue Jahr gut verbracht?
Ja, bisher schon. Ich finde, man darf ja, Januar ist ja auch noch so die Zeit, wo man das wünschen darf.
Echt? Ich finde das schon irgendwie merkwürdig, echt? Wenn man das irgendwie 3 Tage später sagt.
Ja gut, 3 Tage später, vorher hat man sich ja gar nicht gesehen. Wir hatten gestern Neues empfangen hier von den Grünen. So. Der ist immer Ende des Monats, von daher. Vielleicht kommt daher meine Regel, dass man bis Ende des Monats noch ein frohes neues Jahr wünschen darf.
Das kann natürlich sein.
Wobei ich das auch nicht überall mache, aber hier im Podcast.
Unter
kann man
uns,
das mal, ja. Genau, weil wir uns ja auch noch nicht gehört haben dieses Jahr.
Genau, wir sehen uns eigentlich relativ selten und hören uns noch viel seltener, das ist richtig.
Ja. Aber genau das ist das Problem, was wir ansprechen müssen.
Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, der Matthias ist nicht da. Und das wird auch leider ein Dauerzustand sein. Der Matthias, wir machen das ja jetzt seit ungefähr 10 Jahren, ne? Also, wenn ich drüber nachdenke, wir haben angefangen, uns mal darüber zu unterhalten, tatsächlich dann im Jahr 2009 oder vielleicht sogar im Jahr 2018, so Ende des Jahres 2018.
Acht, stimmt,
hast natürlich recht, ja. Und da haben wir dann überlegt, einen Podcast zu machen. So, und da ist natürlich sehr viel Zeit mittlerweile ins Land gegangen. Und ja, Dinge ändern sich, wie es so schön heißt. Leider ist der Matthias nicht mehr zeitlich dabei und das Interesse ist auch so ein bisschen in andere Richtungen gegangen. Also Rollenspiel hat man ja schon bemerkt, das tauchte nicht mehr ganz so häufig auf bei uns dreien. Und ja, das ist sehr schade. Also ich bedauere das sehr. Als er mir das erzählt hatte, war ich auch etwas überrascht.
Ja.
Und das sorgt natürlich auch für die ein oder andere Schwierigkeit jetzt hier.
Das Problem ist ja so ein bisschen, dass Daniel und ich, wir quatschen jetzt nicht täglich miteinander, aber man quatscht schon regelmäßiger miteinander am Telefon. Und dann kommen so diese typischen Smalltalk-Themen, tauchen dann schon mal auf. So nach dem Motto, hast du gesehen, bei Netflix ist die neue Staffel XY da. Oder ne, solche Sachen, die erzählt man sich dann, während man über andere Dinge eigentlich noch plaudert. Das macht es irgendwie schwieriger, weil wir können hier dann ja nicht noch mal reinkommen und so tun, als was, die läuft wirklich schon? Was sind das für eine
Also erzähl mir mehr, Patrick.
Genau, ich glaube, wir kriegen das irgendwie auch noch hin. Wir haben auch uns da viele Gedanken zu gemacht, wie man das machen kann, ob wir jetzt noch stärker in diese Themenspezifizierung gehen. Ist das ein richtiges Wort? Ja, wahrscheinlich.
Jetzt ist es ein Wort, genau.
Also ich habe überlegt, irgendwie zu Brettspielen. Oder machen wir den Politik-Talk als solches so ein bisschen getrennt von dem Nerd-Talk. Aber irgendwie waren diese...
Das ist auch super schwer, weil ich sag mal, Patrick und ich, wir haben jetzt das Studium zusammen gemacht, genau. Wir haben die Diplomarbeit zusammen geschrieben, wir haben an mehreren Projekten zusammengearbeitet. Ist jetzt nicht so, als ob wir hier unfassbar viele Unterschiede haben von den Ansichten her. Ich bin mir sicher, dass man interessante theoretische Gespräche führen kann, auch im Politikbereich. Aber das ist eben, der Faktor ist, mit 3 Leuten ging das sehr gut. Es ist jetzt auch nicht so, als ob irgendwie Matthias dann völlig andere Ansichten hätte als wir beide oder so. Das war einfach ein sehr harmonisches Dreiergespann.
Genau.
Das kann man nur schwerlich neu beleben mit 2 Personen an sich nicht. Und ich möchte auch keine 3. Person dazu holen,
nee, das
die dann,
dann
die
so
Rolle von Matthias
genau
ausfüllt, was einfach auch nicht möglich ist. Das geht einfach auch nicht.
Genau, also was wir jetzt als ersten Schritt, wir werden womöglich diese Politikgeschichte noch in irgendeiner Form machen, dass wir sie mit einem stärkeren Wissensfokus noch verknüpfen, also so ein bisschen, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, hier Fernsehbildung machen, aber so ein bisschen, was weiß ich, wenn man über Brexit oder Shutdown in USA redet, dass man so ein bisschen auch nochmal den Hintergrund gibt, was ist, also so ein bisschen das, was wir im Studium in Referaten gemacht haben, dann hier nochmal, ne, was ist in England überhaupt anders, warum sitzt da so ein komischer Kerl, der Order durch die Gegend schreit im Parlament und sowas, das sind alles noch Überlegungen, aber irgendwie brauchen wir trotzdem dieses lockere Format. Und was wir jetzt überlegt haben, ist, stärker mit Kommentaren von euch hoffentlich arbeiten zu können. Mit Fragen, ganz bewusst keine Verlagsfragen.
Ja, genau, da gibt es ja so viele Kanäle, wo wir irgendwie Verlagssachen. Das soll ja auch das ist ja auch der wichtige Faktor. Wir möchten ja beide auch nicht, dass wir nur noch Verlagskram haben hier innerhalb dieses Podcasts. Keine Frage, dieser Verlag nimmt sehr viel Raum in unser beider Leben mittlerweile ein. Aber trotzdem soll das eben nicht alleinige Verlagspodcast werden. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig. Genauso ist es natürlich auch schwierig. Wir können ja jetzt auch nicht ganz unbefangen über andere Rollenspiele sprechen oder so.
Also oder Rollenspieltechniken. Also wir hatten auch überlegt, wieder zurück zu dem, was wir so die ersten 100 Episoden hatten, nämlich immer irgendwie einen Podcast, ein Rollenspielthema. Und ich habe den Eindruck, man wird, das haben wir in den alten Folgen ja auch gehabt, dann hat man irgendwie über ein Thema gesprochen, hat man gesagt, hey, das ist doch in Dread oder in, ich weiß nicht, fällt gerade
gar ja, klar.
Nicht uns ein, ne? Aber wir hatten ja auch andere Systeme, wo wir dann, die wir nicht rausbringen, wo wir uns dann gesagt haben, ach, das ist doch in Fate zum Beispiel eine super Regelung gewesen. Die tauchen ja immer auf, diese besonderen Spielmechanismen, aber irgendwie ist so mein Eindruck, würde es immer komisch klingen, wenn wir Spielmechanismen aus unseren Spielen gut finden, weil es dann so klingt, als wollen wir Werbung machen. Und das ist dann manchmal ein bisschen komisch. Natürlich gibt es Themen, das machst du ja vor allen Dingen auch sehr stark, also thematischer auf bestimmte Settings oder so einzugehen.
Klar.
Da hat das nichts mit Rollenspielregeln zu tun. Aber viel, was man an Spielleitertipps angeben kann, kommt womöglich schnell in den, ja, in diesen eigenen Produktebereich hinein. Oder, ne, das können auch andere Produkte sein, auch andere Verlage machen tolle Spiele, aber trotzdem, selbst dann wirkt es irgendwie komisch, finde ich.
Ja, es ist ja auch nun mal so, dass wir in der glücklichen Lage sind, eben Sachen rausbringen zu können oder zu machen oder auch dran zu arbeiten, die wir eben mögen. Also ich mag einfach Dungeon Crawl Classics und ich kann mich sehr lange über Dungeon Crawl Classics auch unterhalten und wie man das leitet und was es da für Tipps gibt und so weiter. Aber es passt dann eben nicht, wenn wir einfach eine normale Rollenspielfolge machen wollen, wo es dann um irgendwas anderes geht und dann kann ich immer sagen, ja, aber bei Dungeon Crawl Classics wird das so und so gemacht und beim Schatten des Dämonenfürsten so und das ist ja irgendwie blöd. Also das klappt irgendwie nicht. Ich glaube, diese alten Folgen, das wird nicht mehr so richtig funktionieren. Ich glaube, dass wir so Themenfolgen machen können. Ist ja auch nicht so, als ob ich jetzt irgendwie aufhöre, über Cthulhu zu sprechen oder so. Das hat mich auch viele Jahre meines Lebens begleitet und begleitet mich in gewisser Weise auch immer noch. Aber natürlich ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Ich bin auch noch immer nur mit dem Orient Express unterwegs.
Ja, aber zum Beispiel. Ne,
ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht diese Folge, also wir reden jetzt ein paar Minuten schon darüber. Ich glaube, das Problem ist sozusagen klar geworden. Wenn ihr dazu Anregungen und Tipps habt, gerne in die Kommentare. Aber worauf wir hauptsächlich hinaus wollen, ist, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themen, die ihr gerne mal, wo ihr unsere Meinung zu hören wollt oder irgendeine These in den Raum stellen wollt, über die wir uns dann hier den Kopf zerbrechen sollen, dann schreibt sie gerne unter podcast.system-matters.de in die Kommentare zu dieser Folge. Wir greifen uns dann je nach Menge alle oder zumindest einige dann daraus, die wir dann auch gerne mitnehmen können, weil es einfach auch schwierig ist, wenn man sich eh schon regelmäßig unterhält, dann noch einen guten Input zu kriegen, worüber man sprechen will.
Also ist nicht so, als ob ich nicht genug Fragen hätte. Ne? Ich kann mir verrückte Fragen kann ich mir gut ausdenken. Zum Beispiel, was für eine Eissorte man sich kaufen sollte abends im Supermarkt oder so. Das kann ich mir schnell ausdenken. Das heißt also, wenn keine Fragen kommen, gibt es immer noch Sachen, über die wir uns unterhalten können. Und es gibt ja auch noch andere Themen, über die wir uns unterhalten können, die ja dann durchaus vorkommen. Ne? Also bin mir sicher, dass man sich hier ne, über also das ein oder andere Computerspiel unterhalten kann. Patrick spielt ja auch noch ein bisschen mehr als ich, aber ich habe zumindest auch angefangen, wieder ein bisschen was zu spielen. Also ich glaube schon, dass das klappt. Wir versuchen einmal im Monat eine Episode in dieser Form zu haben. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir das weiterhin Smalltalk nennen wollen, weil ich finde, das ist eben ein Projekt, was der Matthias ja auch entwickelt hat und ich bin dann nicht ganz sicher, ob wir das dann einfach so fortführen wollen. Also da müssen wir dann irgendwie überlegen, ob wir das anders nennen oder so. Das, ja, es, ihr seht schon, es ist ein bisschen schwierig, auch darüber sich zu unterhalten. Das ist, ist wirklich sehr schade, also sehr, alles sehr bedauerlich. Und falls ihr dem Matthias ebenfalls etwas zukommen lassen wolltet, ne, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Wir reichen das natürlich alles weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass er sich freut, wenn man ihm für den Input im Laufe der vielen, vielen Jahre dankt, ja, die er sozusagen auch reingebracht hat in den Podcast. Und der hat ja auch geholfen, das ganze Ding ja zu erschaffen. Das, ohne ihn gäbe es das hier auch nicht. Das ist auch sehr wichtig.
Darum auch an der Stelle nochmal vielen Dank auch für den Sacred 2 Rant, auch wenn ich den damals irgendwie, selbst wenn ich da sehr überfahren war das damals. Aber das ist ja irgendwie legendär geworden.
Hätte das Ende des Podcasts sein
können. Ja, ganz so schlimm. Aber
naja. Ja.
Gut, aber fangen wir an. Daniel, wenn du gerade sagst, du hast so 1000 Fragen, hast du irgendwelche Vorsätze für, vielleicht nicht die klassischen Vorsätze, aber hast du irgendwas, was du dieses Jahr anders, mehr, weniger, was auch immer machen willst?
Ich halte nicht viel von Vorsätzen, insofern mache ich, ich war noch nie ein großer Freund von Silvester oder dem Jahreswechsel, hat mir nie gefallen, fand ich immer blöd, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Knaller gekauft oder irgendwie sowas.
Nee, das habe ich auch nicht, genau.
Dass da ich auch nichts trinke, ist es auch wahnsinnig langweilig für mich, auf irgendwelchen Partys oder so, hat mich immer schon genervt. Ich erinnere mich an einen.
Man braucht doch keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Außerdem mögen deine Freunde dich bestimmt, weil du dann derjenige bist, der immer fahren muss, ne?
Exakt. Ich erinnere mich auch an ein Jahr, das ist schon mehrere, weiß nicht, sechs, sieben, vielleicht sogar noch länger her. Da war es so nebelig, dass die ganze Stadt hier aussah wie Silent Hill.
Ja, das erinnere ich mich auch.
Fassbar. Ich bin dann mit dem Auto durch die Gegend noch gefahren in irgendwie 15 km/h Geschwindigkeit, weil du wirklich keine 8 Meter weit sehen konntest. Es war unfassbar. Und wenn du das Licht angemacht hast, hast du noch weniger gesehen. Das war krass. Naja, jedenfalls im Grunde keine Vorsätze. Wir sollen ja keine Verlagsgespräche machen hier, aber es ist natürlich mehr Arbeit für den Verlag. Ich möchte noch gerne so ein paar Sachen fertig kriegen und ein paar Sachen auf den Weg bringen. Aber ansonsten, nee. Bist du der Klassiker, ne? Sich ein bisschen gesünder ernähren und nicht ganz so viel rumsitzen. Ja, schaffe ich eh nicht.
Ja, das ist so das Problem, wenn man das wirklich als Vorsätze sich begreift, ne? Ich weiß noch damals, als ich regelmäßiger im Fitnessstudio war, wie dann im Januar das Ding plötzlich voll war und im Februar wieder leer.
Ja. Alter Klassiker.
Ist eben so.
Aber wie sieht's denn bei dir aus? Ich weiß zumindest von einer Tätigkeit, die du sehr erfreut über Weihnachten getan hast.
Ja, das ist auch eine der Sachen, die ich mir mehr vorgenommen habe, nämlich mehr zu lesen. Also ich, jetzt kommt dazu, dass ich durch meine berufliche Veränderung ein bisschen mehr Zeit auch wieder habe, um zu lesen, aber mir auch einfach die Zeit dafür zu nehmen, weil ich habe die letzten Jahre sehr wenig gelesen und wenn dann irgendwie im Urlaub letztes Jahr mal wieder ein ganzes Stück, aber nein, gar nicht und irgendwie hat mich das schon immer geärgert, viel zu wenig zu lesen. Ich habe dann Hörbücher gehört oder so, aber das ist ja irgendwie nicht dasselbe. Und genau, über Weihnachten bin ich auf diese isländische Tradition gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die so ursprünglich isländisch und so besonders ist, keine Ahnung, weil hier wurde dann auch in Kommentaren geschrieben, dass es hier auch immer noch das meist verschenkte, nämlich ein Buch und Schokolade.
Wahnsinnig spannend übrigens, wenn ich da kurz einhaken darf mit dem Buch. Ich habe ein Buch gelesen, wie hieß sie denn nochmal? Eva Hartlieb oder so ähnlich, mein Wiener Buchladen oder so ähnlich heißt das Buch. Es ist ganz nett, ist so eine, geht eben um eine Frau, die mit ihrem Mann sich entschließt, einen Wiener Buchladen zu kaufen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht fiktiv, vielleicht ist es so ein bisschen fiktionalisiert und so. Aber in diesem Buch sind auch so ein paar Fakten über den Buchhandel und wie die Tätigkeit als Buchhändler so funktioniert. Und das Krasse ist, im Laufe des Jahres nimmt der Buchladen so viel ein, um die Kosten zu decken. Und der ganze Gewinn wird im Weihnachtsgeschäft gemacht. Das ist das, wo der Buchladen sozusagen dann tatsächlich Geld abwirft. Und vorher ist es eigentlich nur so plus minus null. Das fand ich sehr interessant. Und das deckt sich natürlich dann auch mit dem, was du gerade sagtest, dass eben, gerade das Buch zu Weihnachten sehr häufig verschenkt wird.
Genau. Und in Island ist es wohl dann nochmal besonders so, dann wird ein Buch verschenkt, Schokolade verschenkt und dann wird die heilige Nacht quasi mit Lesen verbracht. Und auch dadurch, dass mein Bruder arbeiten musste, Heiligabend, war das dann bei uns sehr ähnlich, dass ich dann einfach die zwei Weihnachtsfeiertage zwei Bücher gelesen habe, was für mich echt Spiel war jetzt keine riesen Schinken, ne? Irgendwie so 100, 200 Seiten, nee, 200, 250 oder so, aber ist ja auch egal. Und das war einfach, ja, war einfach sehr nett. Das, ich merke, das wird jetzt schon wieder schwieriger, wenn der Arbeitsalltag losgeht, ist das natürlich so nicht mehr ganz so drin, aber sich einfach morgens zum Beispiel irgendwie 20 Minuten nehmen und ein Buch zu lesen, bevor es zur Arbeit geht, das ist schon so eine Sache, die ich möglichst durchziehen will.
Die Frage ist jetzt natürlich, was hast du gelesen? Alle Leute wissen ja, was liest Patrick denn?
Ja, ich habe zum einen mit den Ember Chronicles angefangen.
Ah, die Chroniken von Ember von Roger Zelazny, sehr gut.
Da habe ich den ersten Teil von gelesen. Und dann habe ich gelesen, Der Junge auf dem Berg. Ich hätte eben im Voraussicht dieser Sache mir so ein paar Dinge rausgesucht. Das ist auch kein Fantasy, sondern ein Waisenjunge aus Frankreich im Zweiten Weltkrieg, der sozusagen zur Haushälterin von Hitler auf den Obersalzberg geschickt wird. Okay. Oder, also, ne, seine Eltern sind tot und er landet da und lernt Hitler irgendwie von der anderen Seite kennen, also irgendwie mit so einer kindlichen Naivität und so, ist irgendwie mit einem Jugendpreis ausgezeichnet gewesen und so, ja, konnte man sich ganz gut durchlesen. Ich hätte ein bisschen mehr Tiefe erwartet, aber dann wäre es wahrscheinlich kein Jugendbuch mehr gewesen.
Vermutlich, ja. Nie von gehört. Autor?
John Boyne.
Okay.
Der hat auch echt schon so ein Auschwitz-Buch geschrieben. Irgendwie der Junge mit dem gestreiften Pyjama oder so.
Ach ähnlich. So, ja, doch, das sagt mir
das
der Titel.
Das hatte ich noch nicht gelesen. Und das tauchte irgendwie bei Amazon, als ich so ein bisschen rumgeguckt habe, auf. Und mit den drei Sonnen habe ich dann angefangen.
Ja, der Science-Fiction-Roman aus
genau,
China, ne?
Genau, den hatte ich schon als Hörbuch gehört und hatte mir gedacht, irgendwie ist das doch ein bisschen zu komplex, um es einfach nur zu hören, und das war auch nochmal ganz gut.
Weil du gerade Amazon erwähnt hast, muss ich kurz einmal die Geschichte erzählen, dass der Buchladen hier in unserem Stadtteil zugemacht hat. Das ist, also das ist schon kein freier Buchladen gewesen, sondern eine Kette. Aber, also keine große Kette wie irgendwie Meiersche oder Thalia oder sowas, sondern so eine kleinere Kette. Aber das ist echt schade. Also ich kann jetzt hier in dem Stadtteil, in dem ich mich befinde, kann ich keine Bücher mehr bestellen. Ich habe da immer Bücher bestellt, weil das ist eben, erstens, wenn ich mir irgendwas bestelle, muss ich das Paket bei der Post abholen. Immer. Ja. Es wird hier nicht hingelegt, ich muss es immer bei der Post abholen. Das heißt, dann kann ich auch gleich die 10 Meter weitergehen in den Buchladen und dann liegt das Ding eben rum und kann ich es abholen, wann ich es möchte. Das ist echt super schade. Jetzt muss ich immer in den nächsten Stadtteil fahren. Das ist jetzt auch nicht unfassbar weit, aber natürlich ist es etwas unbequemer für mich. Insofern, ja, es war auch in diesem Buch, was ich gelesen habe über den Wiener Buchladen, da kam natürlich auch Amazon entsprechend groß vor. Und gerade eben noch, als ich, kurz bevor wir uns hier unterhalten haben, hatte ich noch bei einem im Facebook-Stream hatte ich ein Ding gesehen, wo jemand hier seinen Spieleladen vor Ort unterstützt in den USA, wo er eben dann sein Geld hinträgt. Wir wissen aber alle, dass wir in einer Zwickmühle stecken. Es ist so wahnsinnig einfach bei Amazon zu
bestellen. Ja, ich muss vielleicht auch korrigieren. Ich habe das bei Amazon gefunden, aber sogar nicht da gekauft. Ich habe es mir dann, was nicht sehr viel besser ist, aber an die Meiersche schicken lassen, aus dem gleichen Grund wie bei dir. Weil ich nicht wusste, bin ich da, und dann habe ich das
Buch. Ich kann es verstehen. Ist ja auch nicht so, als ob man nichts bei Amazon kauft, ne? Also ich
finde das eben. Ich kaufe da in Anführungsstrichen leider viel zu viel. Aber bei diesen Büchern war es jetzt wirklich mal, und ich versuche das sozusagen, wir haben auf dem Heimweg vom Büro zu mir nach Hause, da haben wir auch eine Buchhandlung, wo ich auch schon häufiger dann Sachen mir hinbestellt habe oder die dann da, also hinbestellt, du kannst ja bei den meisten Buchhandlungen online inzwischen bestellen und dann da vor Ort abholen.
Ja,
genau. Und das mache ich da auch schon. Zugegebenerweise nicht immer, ich bin jetzt hier kein Heiliger, aber.
Ach, das ist ja auch völlig in Ordnung. So meine ich das ja nicht. Ich finde das nur
irgendwie. Nein, das ist, aber ich glaube,
grundsätzliche.
Man muss sich dessen bewusst werden, und das ist das Problem. Es ist einfach super einfach, bei Amazon was zu bestellen, und du hast es da. Und bei vielen Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich die in der Stadt kriege, Ne? Ich weiß irgendwie Papier zum Beispiel, was ist ganz banales, also jetzt nicht normales Kopierpapier, sondern farbiges Papier, dickeres Papier.
Für die Fanzines zum Beispiel.
Zum Beispiel, ne? Ja. Aber auch wenn ich es für die Arbeit brauche oder so, ich weiß, ich bin mir da in der Stadt schon bei den 3-4 Läden, die kein Schreibwarenladen als solches sind, sondern irgendwie so ein, ne, Müller, die eine Schreibwarenecke haben, Kaufhof, die eine Schreibwarenecke haben, da bin ich mir die Füße wund gelaufen und und hab's dann noch nicht mal gekriegt, womöglich, oder nur 120 anstatt 160 Gramm Papier, ne? Solche Geschichten. Und gut, weil ich kann dann auch woanders bestellen, keinen Plan, aber es ist einfach, ne, so. Und Und bei Büchern ist es dann es so ein bisschen,
genau,
wo ich versuche, das immer noch so zu machen, dass ich's, wenn ich eben sowieso auf dem Weg zur Arbeit bin oder zurück, dass ich dann auch die kleine Buchhandlung dort unterstütze.
Es ist eben sehr interessant, wie das Konzept Innenstadt dann irgendwie sich irgendwie wandelt im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Also ich glaube, das war ein Thema, was ich öfter mal mit Matthias auch besprochen habe, was wir, glaube ich, aber nie in den Podcast getragen haben oder vielleicht nur in Ansätzen. Weil es ist natürlich schon eine Form eines anderen Konzepts. Also wenn ich jetzt in die Innenstadt gehe, sind einfach drei große Leerflächen hier in der, ne, also sind Schaufenster, die sind einfach leer. Da will niemand hin, das ist nicht besonders attraktiv, das ist ein sehr kleiner Stadtteil hier, der auch nicht zu den kaufstärksten gehört wahrscheinlich. Und da ist eben die Frage, wie gestaltest du Innenstädte? Also ich meine, bei mir muss man nicht weit fahren, da ist man im Zentrum.
Ich glaube, das ist ja
sorgt nochmal für erhebliche Probleme.
Genau, das ist ja das größte Problem sozusagen bei vielen, die sich solche riesen Einkaufszentren hinsetzen, dass die Läden in die Zentren gehen, anstatt in die Innenstädte.
Exakt,
Das ist bei uns auch immer wieder Rahmen politischer Diskussion, weil bei uns gibt es ein Einzelhandelskonzept, jetzt werden wir schon wieder politisch, aber wo man sozusagen in der Stadt festgelegt hat, das sind die beiden Zentren, dann gibt es so ein paar Nebenzentren und dann gesagt hat, was darf in welchem Bereich hin und was eben nicht. Also die größte Diskussion gab es vor ein paar Jahren, weil IKEA ja im ganzen Ruhrgebiet versucht hat, einen zweiten Standort hinzukriegen. Mhm. Meines Erachtens so ein bisschen auch, um die Städte gegeneinander auszuspielen. Aber die wollten eben bei uns dann auch mitten aufs Land, hätte ich jetzt meiner gesagt. Aber jetzt nicht gerade im Zentrum. Und da gab es eben dann auch die Aussage, geht nicht. Also zum einen wegen Fördermitteln, die da drin stecken in der Bodensanierung, aber vor allen Dingen auch, weil die ja inzwischen nicht mehr nur Möbel verkaufen. Die Hälfte des Ladens sind ja Gläser, Blumen, Kerzen, keine Ahnung, ne, Dekoartikel. Da wurde dann gesagt, das ist was in die Innenstädte gehört, damit die Leute dort diesen Kram kaufen und nicht mit dem Auto dann wer weiß wohin und da alles einkaufen und die Innenstadt ausstirbt. Hat für riesige Diskussionen gesorgt, aber ich bin immer noch so ein bisschen habe immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass das mehr trägt als diese Zentren sozusagen.
Ist eine komplizierte Angelegenheit. Also der, ne, der Einzelhandel hat da mit Sicherheit große Schwierigkeiten, wenn er irgendwie gegen eine größere Kette antreten muss oder gegen ein größeres Zentrum, wie eben das Zentro zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite bist du eben, ne, so, ich frage mich dann eben, wenn ich einfache Einkäufe tätige, dann fahre ich ja nicht in dieses überfüllte Mall-System, was in den USA übrigens auch schon nicht mehr funktioniert. Ich hatte da einen Artikel gelesen, wo eben auch ganze Malls verwaist sind. Ne? Die sterben dann langsam aus. Vermutlich, weil der Online-Handel da noch bei weitem höher floriert als bei uns. Und das ist eben die Frage, was macht man denn anschließend damit? Also werden dann Stadtzentren umfunktioniert, werden Geschäfte vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern werden dann Stadtzentren wieder zu, was weiß ich, Begegnungsstätten oder was? Oder ja, man geht dann essen oder so? Oder?
Also das Problem ist mir irgendwie bei so einem Randzentrum, was wir hatten, nochmal, du hast ja nicht, für viele Leute ist es vielleicht relativ egal, sogar praktischer, ne? Du fährst eben zum großen Einkaufszentrum, kaufst alles ein, was du brauchst, machst deinen Wocheneinkauf da und fertig, ne? Du hast das Auto vollgepackt bis oben hin. Was ist denn mit den Leuten, die eben nicht mehr so mobil sind, ne? Und ich glaube, gerade für die ist es natürlich wichtig, dass du Dinge nicht zentrierst, sondern sie so ein bisschen verteilt behältst, ne? Also ältere Menschen, die irgendwie mit dem Rollator unterwegs sind, die kannst du ja nicht durch eine halbe Stadt irgendwie schicken, damit die ihren normalen...
Das, die, die müssen, die, Die müssen das dann bestellen. Und dann kriegen die es vor die Tür geliefert, sozusagen.
Ja, aber so weit sind wir ja noch nicht wirklich, ne? Aber ja.
Ist ein interessantes Thema. Mir ist nur aufgefallen, ich finde es wahnsinnig schade, wenn kein Buchladen in der Nähe ist. Das nervt mich. Das ist blöd. Weil, wenn ich jetzt überlege, wenn ich zu einem anderen Buchladen fahren muss, ja, ich muss das Auto erstmal irgendwo abstellen, ich muss erstmal parken, dann muss ich erstmal durch diese Innenstadt laufen da. Und die Innenstadt da ist auch nicht so richtig cool. Und ins Zentrum will ich nicht. Und dann, ach, das ist alles nervig. Das ist natürlich der Einklick viel schneller. Außerdem, was ich fairerweise sagen muss, das meiste, was ich bei Amazon kaufe, sind diese Gebrauchtbücher. Weil da ist einfach, die Antiquariate sind, also das ist unglaublich, was sie da, was die Leute sozusagen im Privatverkauf alles anbieten, ist echt irre. Naja, gut, okay. Ist jetzt ein sehr düsteres Thema an einem bewölkten Sonntagmorgen, aber naja, gut. Kommen wir mal zu was Unterhaltsamerem. Ich hab noch was Spannendes gesehen vorhin. Und zwar habe ich das im Spellburn-Podcast gehört. Das ist der Dungeon Core Classics-Podcast. Und da erzählen die Leute auch eben, was haben die so in der letzten Zeit so gemacht. Und einer hat davon erzählt, dass er sich die Tetris-Meisterschaften angeguckt hat.
Tetris-Meisterschaften?
Ich habe mir das gerade angeguckt. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unglaublich. Aus dem Jahr 2018 die Tetris-Meisterschaft. Auf einem NES, nicht Super NES, auf einem NES spielen die das. Und das ist echt unfassbar, wie schnell Leute Tetris spielen können. Ziemlich irre. Das lohnt sich mal reinzuschauen. Also, wer hier gerade zuhört, einfach mal angucken. Die spielen 42 Minuten lang Tetris in der Meisterschaft oder so.
Tatsächlich bin ich hier gerade, ja.
Ja, das ist echt krass.
Classic Tetris World Championship. Ja, ich meine, es gibt für alles Weltmeisterschaften, aber ja.
Aber das ist echt hart, weil das ist eben, bei Tetris denke ich mir, ja, alles klar, komm, wer hat denn kein Tetris gespielt? Das kannst du irgendwie hinkriegen. Und dann siehst du die Strategie, die da fahren, da kannst du ja richtig...
Ja, es gibt ein Explained-Video noch dazu, sehe ich.
Oh, klasse, nicht schlecht. Ja. Da muss ich nachher nochmal reinschauen. Das fand ich ganz cool eigentlich. Naja, und wenn wir dann schon bei Spielen sind, dann muss ich natürlich noch was anderes loswerden, was mir passiert ist. Ich habe einen Jugendtraum erfüllen können.
Oho.
Dank dem Sebastian besitze ich ein Objekt in meinem Haushalt, was ich bereits als junger Knabe haben wollte. Es ist HeroQuest. Ich besitze nun das Brettspiel HeroQuest. Ich habe es mir immer nur aus der Bibliothek ausleihen können, für eine Woche oder so, dann war es wieder vorbestellt und musste abgegeben werden. Und es war unglaublich. Jetzt habe ich das Ding. Ich freue mich wahnsinnig, ich habe es sofort ausgepackt, irgendwie alles angetatscht und geguckt und so. Habe festgestellt, dass die Regeltexte, ja, sagen wir mal, etwas flüchtig lektoriert wurden. Also der ein oder andere Tippfehler ist da natürlich drin.
Das ist noch die alte Rechtschreibung, das weißt du, ne?
Ja, aber ich glaube auch in der alten Rechtschreibung wurden Nomen groß geschrieben.
Aber halt die ganz alte Rechtschreibung.
Die ganz, ganz alte Rechtschreibung. Das ist Fantasy-Rechtschreibung.
Ja, genau.
Ja, ist ja ein Fantasy-Spiel. Das ist ein tolles Spiel. Also das ist schon ganz cool. Das wollte ich wahnsinnig gerne haben. Es gibt ja zwei Sachen. Also zum Rollenspiel bin ich ja gekommen, weil ich nicht das DSA-Brettspiel bekommen habe, sondern das Rollenspiel. Und das wäre das andere Objekt, was ich noch bräuchte. Irgendwann mal dieses DSA-Brettspiel mit dem Manticore vorne drauf. Ich meine, dass das HeroQuest eigentlich für seine Zeit ein sehr, sehr unterhaltsames Dungeon Call-Spiel war. Aber ich weiß gar nicht, wie dieses DSA-Spiel funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Packung mich wahnsinnig begeistert hat.
Ich habe es ehrlich gesagt, ich glaube, nie gespielt, ehrlich gesagt.
Ja, dann...
Kennst du nur aus dem Fernsehen?
Ja, ich hab nachgeguckt. Den Werbespot gab es sogar auf Deutsch. Den gibt's bei YouTube. Kann man sich den alten HeroQuest-Werbespot anschauen. Unglaublich auf die Zielgruppe zugeschrieben. Ist unglaublich gut. Ganz toll. Spielen wir vielleicht zum Gratis-Rollenspieltag. Bring ich es vielleicht mit.
Sehr cool.
Können wir eine Runde HeroQuest spielen.
Ich habe letztens auch einen Klassiker gespielt, der aber neu rausgekommen ist. Weiß nicht, ob du das kennst. Dieses Fireball Island.
Ist das, wo diese Kugel irgendwie durch genau. So ein Ding rollen kann?
Ja, du hast eine Insel eben, da sind mehrere Murmeln drauf.
Ja.
Und oben in der Mitte eben so ein Vulkan in Anführungszeichen. Und du musst eben über diese Insel laufen und Schätze sammeln und Fotos machen. Grob gesagt. Und es ist eben so. Wenn dann bestimmte Ereignisse, spielst du dann Karten und dann kannst du unter Umständen so Gesteinsbrocken, also Murmeln, eben durch die Gegend schießen. Und wenn du einen anderen umschmeißt, dann kannst du dir von dem einen Schatz klauen. Wenn der Vulkan ausbricht, wirfst du oben mehrere Kugeln rein, die dann über das Ding rollen. Also das ist schon echt gut. Mein Bruder hat das, ist schon, ich habe nachgeguckt, irgendwie aus den 80er Jahren auch das Originalspiel. Und das ist jetzt eben per Kickstarter nochmal neu aufgelegt worden. Und mein Bruder hatte dort sich beteiligt. Und das haben wir letztens gespielt. Das, ich meine, ich habe dann gemerkt, ich kann eh kaum noch was reißen. Hab dann sozusagen das Spielende eingeläutet. Und selbst das war dann immer noch knapp. Und ich bin sogar Zweiter geworden. Überraschenderweise. Aber das ist schon echt nicht schlecht gemacht. Und natürlich sehr haptisch. Sehr viel Plastik und Kügelchen, die dann da durch die Gegend fliegen. Was wir nicht hingekriegt haben, es gibt auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das im Originalspiel auch drin war, aber zum Beispiel so ein Tiger, den du rauslassen kannst, das ist dann so ein Sprungfrosch, waren das früher, ne? Wo du irgendwie auf die eine Seite draufdrückst und dann springt der irgendwie so komisch rum. Aber es war eben ein Tiger. Das hat, glaube ich, keiner von uns richtig hingekriegt. Aber ansonsten ist das schon echt witzig.
Das war eine interessante Zeit. Da waren Brettspiele, hatten dann unheimlich viele technische irgendwie Angelegenheiten. Ich erinnere mich noch an dieses Bravo-Traube-Spiel, wo immer noch dieser Werbespot in meinem Hinterkopf gerade erklingt, wenn ich nur diesen Titel erwähne, wo du dann so Knetrauben hast, die dann irgendwie so zerstückelt wurden und zermanscht wurden. Also wahnsinnig haptisches Spiel eigentlich. Also super simple Mechanik. Du musst es einfach so Felder weiterziehen und dann musstest du den Fallen ausweichen, soweit ich weiß. Und das ist, irgendwie in die 90er waren, glaube ich, irgendwie davon sehr prädestiniert von diesen haptischen Spielen oder späten 80ern.
Ich frage mich gerade, ob das sozusagen unser Alter ist, der so ein paar Spiele ja so als wiederspielbar sozusagen darstellen. Oder ob das einfach auch mit einer Schwemme zu tun hat. Also, ich meine, das sind ja viele Klassiker, die jeder kennt, ne? Ich meine, Monopoly ist jetzt noch älter, aber auch jeder kennt Monopoly. Jeder kennt irgendwie Risiko. Hero Quest ist, glaube ich, auch bekannter. Also, jeder kennt es, glaube ich, ob man es gespielt hat oder nicht. Ich muss gerade irgendwie an Dr. Bibber denken. Das gab es ja vorher auch schon andere Geschichten.
Krokodok, genau. Looping Louie. Ja, ja.
Ich weiß gar nicht,
ob beliebte Trinkspiele heutzutage.
Ja, ja gut. Manchmal sind die ja heutzutage sogar schon darauf ausgelegt. So Kinderspiele, die du dann darauf vorbereitest.
Aber erschreckend.
Ich weiß nicht, ob das, wie viele Spiele das heutzutage auch noch so in diesem, obwohl jetzt vielleicht mache ich, ist das wieder das übliche, früher war alles besser.
War es ja nicht. Wenn man überlegt, die meisten, also HeroQuest ist ja jetzt nicht unfehlbar, ne? Also außer wenn man sich das eine Review anguckt, es gibt ein exzellentes Review, 6-Minuten-Review vom Bardic Broadcast, ist es, meine ich, der hat, warum HeroQuest so toll ist, ne? Das ist ein wahnsinnig gutes Video. Sehr sympathischer Typ, der das übrigens macht, finde ich ganz spannend. Der macht auch andere unterhaltsame Unboxing-Videos. Und ja, HeroQuest ist eben, es war eben ein Kind seiner Zeit sozusagen, hat aber. Weiß ich, man würfelt ja, wie weit die Spielfiguren laufen können oder so. Und ich habe schon geguckt, es gibt wohl irgendwie Hausregeln, damit die Spielfiguren immer denselben Weg laufen oder so. Also das ist dann ein bisschen unterhaltsamer anscheinend. Aber ich werd noch tief in das HeroQuest-System einsteigen wahrscheinlich. Ich freue mich darauf ein bisschen. Wahrscheinlich wird das genau 2 Spielrunden halten und dann interessiert das keinen mehr in meinem Freundeskreis. Aber ich freue mich trotzdem, das Objekt zu haben. Jetzt hätte ich nur noch gerne dieses wahnsinnig gute Cover als Poster. Das würde ich mir super gerne an die Wand hängen. Ich habe gerade vergessen, wie der Künstler heißt. Weiß ich gar nicht. Les Edwards kann das sein? Ich bin nicht sicher. Muss ich nochmal nachschauen. Aber das wäre noch ziemlich cool, wenn man das irgendwie hätte. Naja, gut. HeroQuest eben. Ne? Also freue ich mich. Gibt noch Erweiterungen dazu. Die waren leider nicht dabei, beziehungsweise die Erweiterungen sind ja auch wahnsinnig teuer.
Ich wollte gerade sagen, wenn das Originalspiel schon so teuer ist, möchte ich nicht wissen, wie die Erweiterungen kosten.
Ja, die rangieren so auf demselben Platz.
Überlegen, wie viel die früher gekostet haben, ne? Also im Vergleich zum Grundspiel, ne? So eine Erweiterung ist ja nicht unbedingt genauso teuer wie das Grundspiel, sondern eher so Hälfte, vielleicht 2/3, je nachdem, wie groß sie ist. Wenn dann der gleiche Preis drin ist, ist eine gute Preissteigerung. Gute Investition.
Ja gut, dann so. Fairerweise, wenn man das Ding 30 Jahre irgendwie im Keller hat oder so, ne, dann.
Naja, ich habe hier noch ein Lego Technik Set stehen, was ich letztes Jahr gekauft habe, was ich vielleicht dann doch nicht aufbauen werde. Aber vielleicht lege ich es einfach zur Seite und warte mal ab, wie sich's entwickelt.
Wo du gerade Lego sagst, du hattest mir erzählt, der YouTube-Channel wurde irgendwie abgemahnt.
Ja, es gibt.
Kennst du da diese Hintergründe?
Ja, das würde mich mal interessieren. Es gibt den Held der Steine. Das ist ein.
Ja, genau, aus Frankfurt. Oder
ist, genau,
was,
ne? Es ist ein kleiner Lego-Laden in Frankfurt. Ich war da auch schon einmal. Der hatte eben als Logo so einen stilisierten Lego-Stein, wo du oben drei Noppen gesehen hast, ne? Und Lego hat denen, hat daraufhin, der hat das auch als Marke angemeldet, hat daraufhin dann ihm eine, ja, keine Abmahnung, so ein, weil ich glaube, eine Abmahnung war es jetzt noch nicht. Will ich mich jetzt aber auch nicht festlegen, ob Abmahnung oder nicht. Auf jeden Fall nichts kosten, also es gab keine, wohl keinen Kosten-Dings da drin, also musste nichts bezahlen, aber über eine Anwaltskanzlei schon den Brief nach dem Motto, wir haben eine ähnliche Marke, und die haben auch neben ihrem Logo selber, haben die auch so einen viereckigen Lego-Stein als Marke eingetragen. Da gäbe es eine Verwechslungsgefahr und darum müsse er das löschen. So, jetzt gibt es Fragen, ob das überhaupt eine richtig reguläre Marke ist, weil diese Steine selber sind ja nicht mehr geschützt. Es gibt ja inzwischen auch viele andere Hersteller, die auch kompatible Steine herstellen, also Klemmbausteine. Die sind ja nicht mehr geschützt, da ist das Patent ausgelaufen und konnte auch nicht mehr verlängert werden. Da hätte man jetzt fragen können, also es gibt, gibt ja auch so einen YouTube-Rechtsanwalt, Solmecke, der solche Dinge sich dann auch gerne mal kurz anguckt, der gesagt hätte, ja, wahrscheinlich wäre Lego damit nicht durchgekommen. Der hat jetzt jedenfalls ein neues Logo, dieser Held der Steine, aber ist natürlich PR-mäßig völlig in die Hose gegangen.
Ist das nicht super idiotisch? Also ich meine, das ist doch ein riesiger Channel, oder nicht? Also ich meine,
und was er jetzt gemacht hat, ist, der hatte bisher nur Lego in seinem Laden, auch irgendwie Vollsortiment, auch den Kram, den keiner haben will, so ungefähr. Und sagt jetzt hat er immer noch Lego da, wird aber ein bisschen spezifischer das nehmen, was er selber gut und interessant findet, und guckt sich jetzt eben auch mal diese anderen Klemmbausteinhersteller an, so nach und nach. Und ich glaube, das kann für Lego sich schon negativ auswirken, wenn du plötzlich jemanden hast, der sich andere anguckt und da vielleicht auch positiv, also der hat auch mal viel an Lego zu kritisieren gehabt, einerseits viel gelobt, wenn das wirklich gut war, andererseits aber auch Kritikpunkte gehabt. Aber wenn der sich jetzt mit seiner Reichweite, die der hast, ich glaube, der hat irgendwie 180.000 Abonnenten, das ist ja schon eine Macht, die er da hat. Auch wenn natürlich nicht alle sich immer diese Videos angucken, aber irgendwie, ich gucke gerade mal eben so, ja, der erreicht so 100, also so 50.000 bis 150.000, je nachdem, erreicht der schon. Wenn der sich jetzt irgendwie was anderes anguckt, jetzt dann hat das schon, glaube ich, seine Wirkung. Und ich habe gestern noch mal so einen kurzen Beitrag gesehen, irgendwie aus einem Frankfurter Lokalfunk. Und da hat er gesagt, und das kann ich am ehesten verstehen, wahrscheinlich geht es noch nicht mal um die Sache, sondern die Sache, dass das ein Anwalt, also dass so ein formaler Weg genommen wird, anstatt dass Lego mal anruft oder dass Lego ihm persönlich irgendwie einen Brief schreibt, so. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, wenn du selber da versuchst, den Kontakt zu finden und zu sagen, hör mal, das mit der Marke, das geht so nicht, weil wir dann ein Problem haben. Ne, wir finden gut, was du machst, aber wenn du diese Marke eingetragen hast, dann haben wir ein Problem, wenn wir bei jemand anderem versuchen, gegen die Marke vorzugehen. Das ist das, was wohl der rechtliche Hintergrund ist. Aber ich glaube, da gibt es immer noch eine Kommunikationsproblematik.
Das ist wahnsinnig unangenehm.
Anstatt einfach zum Telefon zu greifen oder persönlichen Brief zu schreiben und zu sagen, hör mal, können wir da irgendwie eine Lösung finden, gleich mit dieser formalen Geschichte. Also das ist einfach vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das
stimmt wohl.
Was dann ein Problem gibt.
Sehr merkwürdig. Also da schadet man sich dann ein bisschen mehr, als dass es nützt. Also ich meine, klar, die Firmen sind heutzutage wahnsinnig hinterher, ihre Marken und ihre IPs irgendwie zu schützen. Aber das ist irgendwie ein bisschen schräg.
Ja, ja, und wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass du es irgendwie machen musst, ne? Weil, jetzt können wir mal vor, da kommt dann der aus Fernost, irgendein Hersteller, da gibt es ja schon einen, der fast das gleiche Logo benutzt, ne? Und
ach so,
die
okay,
gleichen Geschichten.
Ah,
so,
verstehe.
Und jetzt kommt irgendeiner und trägt hier eine Marke ein, die eben genauso aussieht. Und dann sagen die, das geht so nicht. Und dann geht das Ganze vor Gericht und dann sagt der andere Hersteller, ja, Moment mal, bei mir macht ihr so einen Aufstand, der hat das schon seit 2 Jahren, da habt ihr nie was gemacht. Ja, ich bin jetzt kein Experte da drin, aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Tat irgendwie ein Problem ist, aber das muss man dann ja klären, muss man, glaube ich, dann bei so einem Influencer, wie das ja modern heißt, einfach anders klären als mit einem Anwalt. Da muss man einen anderen Weg finden.
Das ist doch vor allen Dingen, das wäre auch nicht so kompliziert eigentlich. Also, ne, kann auch dann einfach die PR-Abteilung mehr oder weniger da mal anrufen, dann, oder was weiß ich, mal vorbeikommen. Ich meine, jetzt Frankfurt ist ja bestimmt, ne, so, die Chance ist ja relativ hoch, dass man mal in Frankfurt ist oder so. Ist ja jetzt keine Mini-Stadt und so.
Ja, ja.
Ach ja, das ist alles, ja gut, egal. Ist, ja, selbst schuld hat die Firma jetzt eben, ja. Man wird die am Ende nicht wahrscheinlich in den Ruin treiben, aber...
Nee, aber wenn man sich bei denen mal einfach auf der Facebook-Seite anguckt, das jagt das bei denen schon deutlich hoch, ne? Also unter jedem Beitrag gibt es wieder irgendein Meme, was sich genau auf diese Situation bezieht. Und ich glaube schon, dass das bei dem einen oder anderen wirklich Frust hervorruft.
Naja, gut. Mal gucken. Ich wusste gar nicht, dass es neben Lego noch so viele andere Marken gibt. Finde ich.
Ich bisher auch nicht.
Gerade sehr überraschend.
Ich bin ja Abonnent des Kanals, dann werde ich da mehr.
Ach so, okay.
Ja, ich hatte mal. Ich hatte
aber du bist ja auch Lego-Bauer.
Sozusagen. Ja, ich hatte mir mal eine Titanic gekauft von einem anderen Hersteller, aber das war die landet im Müll.
Okay.
Also noch nicht mal, glaube ich, weil die so schlecht ist, aber die Bausteine sind so klein, dass ich die mit einer Pinzette quasi setzen müsste. Also es gibt leider keine Lego-Titanic, die wäre schon längst gekauft, aber auch nicht, es gibt ja diese Ideas-Geschichte und so, da ist das, glaube ich, auch schon abgelehnt worden.
Was ist denn, also ich finde das ja interessant, ich kenne das ja auch hier im Freundeskreis, ist ja, ne, der Lego-Bau ist wieder in, so. Woran liegt's? Was ist es? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Mein Problem ist eben, ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Ding mache, wenn es aufgestellt ist.
Ich wüsste
gar nicht, wo ich es... Ja, aber wohin denn? Ich habe doch keinen Platz.
Ja gut, das ist dann...
Hier, SEO-Quest steht jetzt hier.
Ein individuelles Problem sozusagen. Ich weiß es auch noch nicht genau. Also ich hoffe, das Harry-Potter-Schloss, was ich gerade baue, passt auf das Bücherregal im Schlafzimmer neben dem Fantasy-Kram. Wenn nicht, weiß ich nicht, muss die Fensterbank dran oder so. Yeah, zum einen ist es, finde ich, super entspannt, nach Anleitungen zu bauen. Das ist so das, was ich am ehesten da mitnehme.
Da muss ich noch kurz eine Zwischenfrage stellen. Wir hatten uns einmal, ja, eben Nachteil des Smalltalks, ne, aber ich weiß natürlich jetzt, wie das geht, aber vielleicht der ein oder andere Hörer nicht. Weil ich dachte auch, das erste Mal dachte ich, okay, das ist ein Harry Potter Schloss. Das hat bestimmt irgendwie 10.000 Teile oder 6.000, so. Vielleicht sogar noch mehr. Ja, so, ne, so in die Richtung. Das wird schon ziemlich kompliziert sein. Und dann sagtest du mir, ja, das baust aber nicht alles gleich. Also ich dachte, das baust du so von Fundament und dann so aufwärts so. Aber so funktioniert das ja gar nicht.
Du baust, das sind 6.000 Teile, das Ding. Es gibt natürlich auch welche. Das habe ich habe wieder angefangen mit der Apollo-Rakete. Die habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gekauft, also vorletztes Jahr zu Weihnachten gekauft. Und da war ich schon überrascht, als ich die ausgepackt habe, weil es sind einzelne Beutel. Das heißt, die haben einzelne Bearbeitungsschritte immer in einen Beutel drin. Also bei dem Harry Potter Schloss sind es, glaube ich, 33 einzelne Beutel. Und die arbeitest du dann nach für nach ab und hast in dem einen Beutel eben alle Bausteine drin, die du für den jeweiligen Schritt brauchst. Und dann baut sich das so nach und nach auf. Das sind dann entweder von unten nach oben. Ich glaube, bei diesem, da habe ich noch keinen Song gebaut, aber bei diesen Modular Buildings, die es noch gibt, das sind dann so 60er Jahre, 70er Jahre Gebäude, die eben einzelne Stockwerke haben. Da baust du von unten nach oben auf, weil du die auch einzeln abnehmen kannst. Bei dem Harry Potter Schloss ist es jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen gebäudeteilmäßig. Und hast eben in der Anleitung dann den jeweiligen Beutel beschrieben. Es gibt Leute, die reißen alle Tüten auf und machen das so in einem klassischen Verfahren. So kenne ich das auch noch irgendwie aus Kindheitstagen. Da gab es dann irgendwie 1.000 Beutel und du musst es sortieren und hast dann ewig gesucht, bis du das richtige Teil gefunden hast. Das ist jetzt alles sehr viel überschaubarer.
Okay, da hat sozusagen auch der Herstellungsprozess hat sich... hier ein bisschen auch an den Endkunden
durchgesetzt. Genau, dadurch hast du auch so ein bisschen eine leichtere Zeitkontrolle. Ne? Also ich weiß, so eine Tüte braucht irgendwie 20, 30 Minuten ungefähr, je nachdem, wie viel Kleinkram da ist und wie viel Ähnliches da ist und sowas. Und dann kannst du irgendwie, machst du eine Folge vielleicht an, wenn du Lust hast nebenbei, guckst ein bisschen Fernsehen und bastelst nebenbei daran rum. Und das, und weil das andere, was ich toll finde, sind die Details. Also ne, nicht nur das Bauen selber, sondern gerade bei diesen etwas teureren Geschichten, jetzt vielleicht nicht bei der, keine Ahnung, will ich nichts Negatives zu sagen, aber nicht, vielleicht nicht bei der City-Feuerwehrwache, aber diesen Buildings oder auch dem Harry-Potter-Schloss, in dem viele kleine Details, die da mitgedacht werden und die das Ganze dann auch ja netter wirken lassen.
Ja, okay, das finde ich sehr interessant, aber wir haben mal irgendwie so Aufbauvideos gesehen, da gibt es ja diese riesigen Star Wars.
Ja, das ist genau.
Sowas ist ja absolut irrsinnig. Das hätte ich überhaupt, also für null Platz, ich wüsste gar nicht, wo man sowas überhaupt irgendwie aufstellen könnte. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Sachen zeitweise hinpacke, damit das ja auch so im Aufbau sich befindet, weil das steht ja dann rum, also... Da muss ja auch noch irgendwo dann der Platz herkommen.
Momentan ist bei mir auf der Fensterbank im Wohnzimmer, weil ich hier eben momentan aufbaue. Zumindest das Harry Potter Schloss, das baue ich jetzt immer so schubweise, wenn Zeit ist, ne? Weil das schon eben sehr viel Zeit braucht. Da steht jetzt erstmal hier. Was ja noch dazu kommt, ist, es gibt ja inzwischen auch dann Licht dafür, nicht original von Lego, das haben die noch nicht hingekriegt. Warum auch immer. Vielleicht aber auch zum Glück, weil das ist so schon teuer genug. Dann fängst du ja an, das wieder auseinanderzunehmen, um die Lichter dann einzusetzen, damit du es beleuchten kannst.
Okay, dann gibt es dann so LED-Steine oder was,
genau,
du die da reinsetzt?
Genau, im Prinzip
oder?
LED-Steine, krass, okay. die aber dann auch häufig auf die jeweiligen Sets abgestimmt sind. Ne? Also es gibt wirklich für die jeweiligen Set dann mit eigener Bauanleitung hergestellte Sets mit Beleuchtung, damit du die dann auch abends ein bisschen schöner noch präsentieren kannst.
Unglaublich. Ich kann mich nur erinnern, ich glaube, die größten Lego-Sachen, an die ich mich erinnere, war, glaube ich, das Piratenschiff.
Ja, die Piratenzeit war schon ziemlich cool. Sowas gibt es ja heutzutage zum Beispiel gar nicht mehr. Es gibt keine Piraten, Echt? Es gibt keine Ritter. Also es gibt diese Nexo Knights, das ist irgendwie aber so technischer Ritterkram. Und das ist genau so eine Geschichte, die der Held der Steine dann immer irgendwie kritisiert. Ne? Das gibt keine Burgen, braucht man ja nicht so.
Ach, okay, nee, das hatte ich früher hier so, Ritterburg und so. Und
dann ja, genau.
Gab es auch so kleine, ich weiß auch noch, man konnte so ganz kleine Packungen auch kaufen, wo irgendwie, weiß ich dann, irgendwie so nur so ein Unterstand drin war oder so und eine Ritterfigur oder so eine Robin Hood-Figur oder irgendwie sowas. Komisch.
Also das war ja schon, jetzt gehen wir sehr in die Tiefe, aber sehr interessant ist ja, dass Lego sehr lange Zeit keine Waffen produzieren wollte, also ne, weil Krieg nicht irgendwie in die Lego-Philosophie passt. Dann kamen so die Ritter, so als erste Geschichte. Ich meine, inzwischen ist sozusagen die Frage von kein Kriegsspielzeug, spätestens mit Star Wars, komplett gegessen. Jetzt haben sie irgendwie zum ersten Mal, das hat, glaube ich, aber auch einige Diskussionen rausgebracht, aus dem neuen Lego-Film gibt es irgendwie so ein Raumschiff. Und das kann man wohl auch wie so eine Pistole in die Hand nehmen. Da gab es schon einige Diskussionen, ob das nicht mal inzwischen ein bisschen zu weit geht mit den Sachen. Aber also genau, mein größtes damals, also ich glaube, von dieser Piratenphase gab es ja wirklich eine ganze Menge. Da gab es ja irgendwie dann die Briten oder so ähnlich. Also ich glaube, die sahen also so britisch aus.
Das kann ja sein,
ob die original britisch, also ob die auch eine britische Fahne hatten, glaube ich nicht, aber so rot.
Rotröcke,
genau. Und mit den hohen Hüten und so. Und dann dazu die Piraten. Da hatte ich ein bisschen was von. Und das Größte, was ich aber, glaube ich, jetzt hatte, war so eine Einschienenbahn in Space quasi.
Nicht schlecht.
Das war echt nicht schlecht damals. Ansonsten hatte ich, glaube ich, gar nichts aus dem Weltraum, aber das war dann schon nicht schlecht.
Nee, so weit bin ich leider nie vorgedrungen. Ja. Ich habe das auch alles gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wo es ist.
Nee, ich glaube, irgendwann ist das ja sowieso alles, dann waren alle Steine in einer Kiste und dann hat man...
Irgendwann sind dann die Steine so bei einem Umzug mal verschwunden.
Ja, oder irgendjemandem geschenkt worden. Ja. Das ist ja das Problem. Ja. Es gibt ja diese Teenager-Zeit, die für sowas ziemlich verflucht ist, weil man da für alles zu alt ist.
Ja, das stimmt.
Und dann wird man den ganzen Kram los. Ich weiß noch irgendwie letztens oder vor ein paar Jahren habe ich dann mal wieder alte He-Man-Folgen geguckt
ach,
und
ja.
gedacht, ach ja, He-Man. Den hatte ich, ja. den hatte
ja,
ich auch,
exakt.
Den hatte ich, ne, du hattest irgendwie alle möglichen Figuren davon. Und wenn du dir anguckst, also ich will jetzt nicht mehr noch mit He-Man-Figuren spielen, aber irgendwie ist dann der Nerd-Gedanke doch noch irgendwie da, ne? Und dann guckst du einfach nur mal kurz, was die Dinger heutzutage wert sind.
Es gibt Leute, die bauen die Packungen nach dafür. Mit dem Plastik und der Hörspielkassette drin und sowas. Das ist wie HeroQuest kaufen. Du kaufst ein Stück Kindheit. Du kaufst ein Stück Kindheit in einer Schachtel. Das ist eben das Beeindruckende dabei, ja. Ja, darum, wenn man Kinder mal hat, dann machst du natürlich sehr schlau. Wenn du das entsprechende Budget hast, dann kaufst du immer zwei Sachen und stellst eins original verpackt einfach nur in den Keller. Und wenn der Junge dann irgendwann 30 wird, dann kannst du ihm eine ganze Kiste Kindheit schenken hier.
Ja, das ist natürlich nicht schlecht.
Das ist nicht übel, ne? Und dann kannst du, dann wird er dich anschließend auch noch bis ins hohe Alter pflegen.
Oder du sorgst einfach dafür aus deinen Erfahrungen, dass er den Kram nicht verschenkt und
auch eine Möglichkeit, dass du es einfach wegnimmst, ja. Und dann hier, wenn du das nicht mehr brauchst, ich sorge schon dafür, dass du das nicht mehr brauchst. Aber wichtig ist eben, ich ärgere mich tierisch darüber, dass ich habe wahnsinnig viele Super Nintendo-Spiele noch, also die großen Rollenspielreihen, ne, die habe ich alle gespielt. Und ich ärgere mich aber tierisch, dass ich die Verpackung alle nicht mehr gebraucht. Also die habe ich alle weggeschmissen.
Ach, die Verpackung.
Weil
gut.
Ja komm, was willst du denn mit einer Verpackung? Und heute ist das Einzige, was irgendwie zählt, ist die Verpackung. Das ist das Einzige, was
Weil das, da geht es ums Regal stehen
genau,
zu haben.
Genau, um,
ne?
um die Präsenz. Es ist auch wahnsinnig.
Ich weiß noch, früher bei Computerspielen habe ich das auch so, da habe ich so halt die hatten ja früher diese großen
4x4-Kartons.
Ja, in der Tat. Ne? Die hab ich alle weggeschmissen. Ich habe das Spiel da rausgenommen, die CD, die habe ich dann irgendwie in so ein
so ein Jewel Case oder was gepackt.
Ja, genau. So. Ja. Und das Handbuch landete in irgendeiner Schublade, brauchte man ja eh nie wieder. Und der Karton wurde dann weggeschmissen, weil er so viel Platz weggenommen hat. Ja, stimmt.
Ich habe noch so ein paar Highlight-Kartons, habe ich noch. Also, Half-Life habe ich noch und weiß nicht, Baldur's Gate 1 und 2, das Add-on. Und das war auch doch die glorreiche Zeit sozusagen. Ach, hier unser Nostalgie-Podcast hier. Das ist eine Folge Nostalgie, bitte. Aber es war eben einfach geil, die Packung zu haben. Und da ist eben, da war eine Karte noch drin und ein Handbuch war da drin, was nicht nur aus drei Seiten besteht mit einem Download-Code. Und da war eine CD drin, da war sogar eine richtige Schachtel drin. Meistens waren da vier CDs drin, wenn das irgendwie super groß war. Und bei den Nintendo-Sachen waren Spieleberater dabei, wo alle Levels irgendwie vorgestellt wurden und sowas. Ach, das war toll. Wenn du richtig Glück hattest, hast du irgendwie auch noch, weiß ich, so einen Notizblock dazu bekommen oder irgendwie sowas. Ja, da gab's schon richtig coole Packungen. Das war ganz cool. Da gibt's eine Stay Forever Podcast-Episode zu, wo die alte Spielepackung ausgraben. Also auch richtig alte Sachen, also dann irgendwie hier Wizardry 3 oder irgendwie sowas.
Ich weiß noch, ich hatte damals gab's hier noch so Spieleverleih, ne? Mhm. Wo du quasi dir die Spiele ausleihen konntest und sie dann einfach zurückgegeben hast, ohne irgendwas damit
natürlich.
Zu machen. Also außer sie zu spielen.
Natürlich.
Wenn du dir die ausgeliehen hast, Civilization damals, da war ja ein Broma an Handbuch drauf oder irgendwie. Wie so ein Grand Prix, weiß gar nicht, ich glaube Microsoft Grand Prix, ich glaube, der hieß gar nicht noch anders, wo ein riesiges Buch dabei war mit wie überhole ich, habe das nie gelesen, ne? Aber, weil ich habe es mir auch nur ausgeliehen, aber wie überholt man und Tipps und hier oder auch sehr cool fand ich bei irgendwie Aces Over Europe gab es ein ganzes Buch dazu, wie sozusagen die alliierte Kriegsstrategie, ne? Und warum haben die Bomben abgeworfen und so? Also, die haben sich damals ja echt noch
Lügen gemacht. Richtig, ich erinnere mich noch an die Verpackung von Flying Corps. Das war so ein Erster Weltkriegsflieger mit Roter Baron, Doppeldecker und so. Und da gab es dann hier schön, wie man einen Immelmann fliegt und so, ne? Also es ist das war toll.
Ja, gut. Ich meine, heutzutage gibt es das ja einfach alles gar nicht mehr, ne? Ich meine, die Spiele kauft man heutzutage bei Steam oder so und hast da gar nichts mehr mit Handbüchern zu tun und hoffst, dass die ein gutes Tutorial haben.
Ja, die Sache ist eben, es geht darum, dass die Spiele möglichst selbsterklärend sind. Also du möchtest kein Handbuch mehr haben, was dir irgendwie noch erzählt, wie das und das funktioniert. Oftmals ist das ja auch der langweiligste Teil. Spannend sind so Sachen wie eben bei diesen ganz alten Spielen, das haben die diesem Podcast dann eben erzählt, wo du dann während du das Spiel installierst, einen Comic hast, der die Vorgeschichte erzählt von dem Spiel oder so.
Ja, das war cool, genau.
Oder, ne? Oder sowas sogar, weil nicht genug Platz auf der Diskette war, dass du dann irgendwie, und lesen Sie jetzt bitte Abschnitt 13 aus dem Handbuch, wo dann der Text ausgelagert wurde,
ja, okay,
weil der nicht mehr auf die Diskette passte. Sowas ist natürlich wirklich verrückt, wenn du das heute, also wenn du überlegst, dass der Text nicht mehr drauf passt,
naja,
das ist schon hart. Aber ich sag mal, so schöne Gimmicks oder so dabei, also eine schöne Landkarte, also weiß ich, von der Schwertküste bei Baldur's Gate oder so hier, das ist schon too cool. Also
ja, wobei richtig genutzt habe ich da. Ich weiß noch, ich muss jetzt gerade an Civilization nochmal denken, da gab es dann den Technologiebaum ausgedruckt,
stimmt,
dabei.
Genau.
Also das ist wirklich eher ein Gimmick, ne?
Ja, weil also, heute hast du es eben nur noch in diesen Collectors Editions.
Ja, gut, da hast du ja dafür, dass du manchmal dann in den Super Collectors Edition noch irgendeine komische Figur dann dabei, die du dir irgendwo hinstellen kannst zum
Dings. Ja, aber das ist dann auch nicht so aufregend,
ja,
eigentlich, ne? Also was ich tatsächlich vermisse, ist, ich habe vor kurzem, letztes Jahr habe irgendwie Weihnachten oder kurz vor Weihnachten, habe ich mir Pillars of Eternity gekauft.
Mhm.
Das gab es irgendwie im Angebot. Und ich finde das schon cool, das macht auch Spaß. Ich bin mir sicher, da werden wir uns beim nächsten Mal ein bisschen drüber unterhalten. Ich hätte das gerne als Packung tatsächlich im Regal stehen.
Mhm.
Aber die Packungen sind ja auch heute nicht mehr cool. Das ist eine DVD-Packung.
Ja, genau. Das ist
also
ja nicht
das
mehr.
Das macht auch keinen Eindruck, das Ding. Also das ist wirklich unheimlich langweilig. Ich weiß, dass die, und da überlege ich tatsächlich, ob ich da nochmal irgendwie Aufwand betreibe, um mir das zu holen. Von Thimbleweed Park gibt es eine Ausgabe, wo du tatsächlich eine Packung hast zu dem Spiel. Das habe ich übrigens immer noch nicht durchgespielt, weil ich da hänge in einem Rätsel. Muss ich mal nachgucken in der Lösung.
Ja.
Auch wenn das schlimm ist. Habe ich nie gerne gemacht.
Ja gut, aber ich finde immer, wenn es einen frustet, also das ist jetzt wieder die Grundsatzdiskussion zu Cheats oder Nicht-Cheats, aber ich finde, sobald ein Spiel einen frustet und man es nicht anmacht, weil man da nicht weiterkommt oder weil man den Eindruck hat, irgendwie macht das so keinen Spaß gerade, dann muss man irgendwo, dann, ne, du spielst ja nicht gegen irgendjemanden, sondern spielst ja mit dir.
Das stimmt, aber ich bin ja immer noch, der Punkt ist eben, ich habe den Eindruck, ich habe immer noch so, ich stehe ganz kurz davor.
Ja, gut.
Ich weiß sozusagen drei Schritte, die ich tun muss, aber den vierten Schritt weiß ich nicht. Das ist, ich weiß nicht, wie ich diese Landkarte bekomme aus dem Büro. Ich weiß, wie ich die Frau da weglocke aus dem Büro. Ich kann aber den Kopierer nicht benutzen.
Wenn ihr also ganz subtile Tipps geben wollt, ohne die Lösung zu verraten, könnt ihr das ja jetzt in den Kommentaren einfach mal machen. Also ohne jetzt, ne, wenn es irgendwie ganz kurz beschrieben werden kann, dass Daniel auf das letzte Fisselchen noch selber kommt.
Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so ein Forum, was das entsprechend aufbaut, also wo du dann irgendwie nicht sofort die Lösung
das
gesagt
find ich,
bekommst.
Eigentlich finde ich sowas ganz nett.
Finde ich ganz
das gab's
schön,
in irgendeinem Computerspiel gab es das auch schon mal, dass du dann so ein Scheibchenweise die Hinweise bekommen hast. Aber generell finde ich sowas ist super frustrierend. Ich weiß irgendwie diese, gibt ja auch viele mit so, wie heißen die diese Sequenzen noch, wo du ganz schnell irgendwie die Knöpfe drücken musst, ne?
Ach so, ja.
Und das fand ich immer super frustrierend, wenn er das irgendwie nicht hingekriegt hast, auch nach dem 10. Mal, was dann dazu führt, dass du das Spiel ausmachst, womöglich aus Frust oder aus Zeitgründen oder was auch immer. Und dann, wenn das nächste Mal es wieder anmachen willst, eher den Moment hast von wegen, boah, da ist doch diese Scheißszene, die jetzt als nächstes kommt. Da kann ich auch lieber das und das spielen, da habe ich sofort Spaß. So, und da gibt es ja jetzt inzwischen viele, die dann sagen, willst du es einfach jetzt überspringen, ne, und gut. Ich weiß, viele finden das dann wahrscheinlich, ne, gibt ja auch viele, die hier diese extra super schweren Spiele total genial finden, aber das ist einfach nicht meins. Ich will gut unterhalten werden, das möglichst zackig und dann ist alles gut.
Ja, Demon's Souls ist leider hart. Also
ja,
so. da hänge ich auch drin. Es ist auch sehr niederschmetternd, nach einem normalen Arbeitstag dann nochmal hier Demon's Souls zu spielen, da kriegst du nochmal, dann gehst
da
du
da kriegst du nochmal richtig einen drauf.
Richtig, da kriegst du nochmal richtig eine reingehauen.
Nein, ich finde ja auch okay, ne, das ist, jeder soll so spielen, wie er Lust hat, ne, ich finde problematisch, wenn man dann sagt, sowas ist blöd, wenn man in eine Lösung guckt oder sowas, weil das, jeder muss
ja... Aber
das,
es ist ja, also mein, ich find, das ist ja mein Anspruch, ich ja, will ja, ja nee, nicht. Nee,
wenn, also, nein, 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 aber es gibt ja manchmal sozusagen, auch wenn es ja irgendwo Cheats gibt, ne, und dann sich irgendwelche Leute moralisch überheblich dahinstellen und sagen, es ist alles Humbug. Ich finde, solange du nicht gegen jemand anderen spielst und dich maximal selber verarscht, musst du mir selber mit dir ausmachen, ob es dir dann mehr Spaß macht oder weniger Spaß macht, wenn du irgendwie sowas benutzt oder Lösungen oder Cheats oder was auch immer. Das geht ja um deinen Spielspaß und nicht um den von der Person, die da schreibt, dass es Humbug ist. Ne? Wie gesagt, Online-Dinge ausgeschlossen, weil da ist natürlich, da verarschst du andere, wenn du sowas benutzt.
Das ist natürlich, klar. Aber außerdem, man ist ja nicht mehr 13 und die Hand-Augen-Koordination leidet im Laufe der Zeit.
Genau,
das muss man einfach sagen. Ja, also an den Tetris-Meisterschaften könnte ich, glaube ich, nicht mehr teilnehmen.
Ich habe, es läuft übrigens besser, als ich dachte, muss ich gerade sagen. Ich habe mir ein Lenkrad für einen Computer gekauft, für Rennspiele. Aha. Und ich merke...
Aber du hast doch sehr selten ein Lenkrad in der Hand.
Ja, und das ist die Hölle. Ja, es ist die Hölle. Also, ich sag mal, den Euro Truck Simulator, den kann ich gut damit fahren, weil da muss ich ja auch nicht schnell fahren. Aber ich hab's mir eigentlich gekauft für Formel 1, weil ich das auf der PlayStation irgendwie super viel gespielt habe. Und mir gedacht habe, also ich kann auf der PlayStation nur Vollgas geben oder nicht, ne? Auch das, wahrscheinlich kann man das besser machen, aber so dieses, manchmal macht es ja mehr Sinn, erstmal so langsam Gas zu geben, wenn du irgendwie aus der Kurve raus beschleunigst. Kennst du ja auch vom normalen Autofahren.
Natürlich, selbstverständlich, natürlich.
Und das kannst du eben mit dem Fußpedal irgendwie offensichtlich einfacher, aber ich, oh Mann, ja.
Könnte eine schöne Videoreihe eigentlich.
Ja, 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 es gibt's. Du kannst, pass auf, guck dir Senioren spielen, Formel 1
das
2018. So ungefähr sieht das bei mir, denn nein, ganz so schlimm nicht, ne? Aber das hat schon was für sich. Also.
Sehr schön. Okay, gut. Ich kenne das Seniorenspielen GTA und so. Das habe ich auch mal gesehen, ja. Naja, gut. Okay, ja, das war unser Smalltalk, würde ich sagen, ne?
Ja.
So in etwa.
Aber lief, also...
Und dann, ja, ist soweit, ne, also
aber
ist
es
ja
muss
nicht so,
als ob wir gar nichts von Thema auf Thema haben. Zu kommen. Das war natürlich jetzt
Glück, das ist richtig. Aber ja, wir gucken mal, wie wir das weitermachen, ne, also meldet euch gerne, wie gesagt, ne, lasst für Matthias ein Like da und so, wie man das so als Influencer hier so sagt. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt.
Genau, und
ich vermute... Frage. Genau.
Oder
genau.
Themen, ne? Es müssen ja nicht Fragen sein. Das ist ja kein Interviewformat hier, sondern wenn ihr irgendwas dazu beitragen wollt.
Ja, irgendwie. Wir schauen mal, dass wir irgendwie einmal im Monat
genau.
Etwas in dem Stil produzieren können. Das fände ich auch ganz schön, ja. Okay, gut. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag, Patrick.
Und, ja, dir ebenso.
Für die Hörer noch einen angenehmen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, ne?
Genau. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.